Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe »Wenn man die Wahl hat«. Wir beschäftigen uns in diesem Semester mit Aufklärungen über Demokratie. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und organisiere für Sie Semester um Semester, mittlerweile in der 23. Folge, diese Vortragsreihen im Studium Generale. Der Kenner der Veranstaltung weiß, der Friedrich kommt nicht umhin, jetzt den Werbeblock zu starten, und das tue ich auch kurz und knapp und schnell. In diesen schönen Faltkärtchen, die Sie über unser Programm in diesem Semester informieren, finden Sie eine Internetadresse. Wenn Sie die aufrufen, dann können Sie sich anhören, was in den 22 Folgen zuvor passiert ist. Wir haben rund 200 Vorträge im Ton dokumentiert aus den Vortragsreihen der vergangenen Jahre. Wenn Sie, um die Frage vielleicht auch zu beantworten, wissen wollen, wann die Vorträge dieser Reihe im Netz stehen, schauen Sie mal am Anfang des nächsten, also des Wintersemesters, nach auf dieser Seite, dann finden Sie die Vorträge auch. Meistens so bis im November haben wir das geschafft, dass das dann online steht. So, wenn man die Wahl hat, haben gestern einige Leute gehabt, die Wahl in Frankreich, in Schleswig-Holstein. Sie haben es vielleicht verfolgt. Wir gucken etwas grundsätzlicher drauf und haben heute zu Gast Professor Dr. Michael Brumlik. Er kommt aus Berlin zu uns. Er hat lange gelehrt in Frankfurt an der Universität, am Institut für Erziehungswissenschaften und das Fritz-Bauer-Institut geleitet. Heute ist er Seniorprofessor in, jetzt muss ich gucken auf meinem Zettel, dass ich es richtig sage, am Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg. Und das ist wahrscheinlich in Berlin oder direkt?
Berlin direkt.
Ich war mir nicht sicher, ob es in Potsdam angesiedelt ist oder Berlin. Könnte ja bei Brandenburg
auch sein. Auch in fünf Universitäten. In Frankfurt an der Oder.
Also zwei verbunden. Also, dann liege ich ja mit Potsdam ein bisschen richtig. Aber Sie sitzen in der Hauptsache in Berlin. Sie haben seinen Namen sicherlich an der einen oder anderen Stelle schon mal vermerken können. Herr Brumlik ist als Publizist sehr aktiv. Sie können ihn als Kolumnist verfolgen. In der Taz beispielsweise gibt es immer noch eine Kolumne, oder?
Ja. Jeden ersten Dienstag im Monat. Gott und die Welt überschrieben.
Na dann, also jeden ersten Dienstag im Monat wird die Taz künftig mindestens 80, 90 Leser mehr haben. Das ist doch schon mal ein Gewinn, den wir heute Abend verbuchen können. Er hat, das ist vielleicht für die Kenner aus der Politologie interessant, er hat auch in den Blättern für deutsche und internationale Politik als Autor gewirkt und natürlich viele Buchpublikationen vorgelegt. Heute Abend wird er sich beschäftigen mit dem aktuellen Demokratieverständnis der politischen Rechten. Ich bin sehr gespannt, wie viel Demokratie Sie da finden, und freue mich, dass wir im Anschluss mit Herrn Brumlik natürlich diskutieren werden. Aber jetzt erstmal viel Vergnügen für Sie mit seinem Vortrag.
Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, herzlichen Dank für die Einleitung, herzlichen Dank für Ihren Begrüßungsapplaus. Also, es wird den meisten, wahrscheinlich allen hier im Raum, so gehen, dass wir nach den gestrigen Wahlen mehr oder weniger politisch erleichtert gewesen sind. Es scheint, als sei die politische Repräsentanz dessen, was wir unter Rechtspopulismus verstehen, im Moment wieder etwas im Sinkflug begriffen, ohnehin in der Bundesrepublik, in den westlichen Bundesländern. Frankreich ist ein eigener Fall. Ich will aber in meinem Vortrag heute, in der Diskussion müssen wir das ansprechen, nicht so sehr auf die sozialen, auf die soziologischen Ursachen von Erfolg und Misserfolg rechtspopulistischer Bewegungen gehen, sondern möchte mich spezifisch mit deren Gedankengebäude, früher hätten wir gesagt, mit ihrer Ideologie auseinandersetzen, die man am klarsten in der sogenannten identitären Bewegung findet, die übrigens, und das ist vielleicht für eine Hochschule für diese auch interessant, unter jüngeren Studierenden und Intellektuellen durchaus Anhängerschaft gewinnt. An manchen Universitäten gibt es bereits identitäre Hochschulgruppen, in Deutschland weniger. In Österreich ist das ganz anders, aber sogar an meiner ehemaligen Universität, der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, gibt es inzwischen eine entsprechende Hochschulgruppe, die bei den letzten Wahlen zum AStA mit einem Flyer geworben hat: Wenn Sophie Scholl heute wählen könnte, würde sie AfD wählen. Also, so. Und das wird ein Thema sein, ob und wie weit die tatsächlich eine Variante haben, die sich von dem, was man als historischen Nationalsozialismus bezeichnen könnte, unterscheidet. Nun, die identitäre Bewegung vertritt eine Programmatik, die auf der politischen Ebene von rechtspopulistischen Parteien und Personen, von Donald Trump in den USA, über Geert Wilders in den Niederlanden, Viktor Orban in Ungarn, Marine Le Pen in Frankreich, bis hin zur AfD, zu Personen wie Frauke Petry und Alexander Gauland auch in Deutschland politisch umgesetzt wird. Worum geht es? In einer, wie ich finde, oberflächlich rationalen Argumentation hat das dennoch immer der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands angehörige, vormalige Berliner Finanzsenator und wie ich finde rassistischer Autor Thilo Sarrazin vor einigen Monaten in nüchternen Worten unter der Überschrift "Lernt von Donald Trump" in der FAZ im November so zusammengefasst. Und jetzt kommt das Zitat. So schaffen Globalisierung und Einwanderung in den Industriestaaten große Gruppen von Verlierern. Es leiden ja nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern auch Familien und ganze Regionen. Generell, immer noch Sarrazin, herrscht jedoch das Mantra, dass Globalisierung und Einwanderung für alle gut sei. Die Verlierer hatten bisher kaum eine Chance gehört zu werden. Sie konnten sich kaum artikulieren, ohne in den Verdacht von Unverstand und Fremdenfeindlichkeit zu kommen. Zusätzlich kompliziert, immer noch Sarrazin, wird die Situation durch gern tabuisierte emotionale Komponenten, soweit es sich um kulturfremde Einwanderung handelt. Da spielen Sprache, Religion, soziale Gewohnheiten, abweichende Verhaltensmuster, auch ethnische Unterschiede eine Rolle. Wer dies zum Thema machte, geriet, sondern doch etwas selbstleidig, Sarrazin abschließend, schnell unter den Verdacht, ein Fremdenfeind oder Rassist zu sein. Und ganz ähnlich argumentierte nach der Wahl Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten der Herausgeber der rechtsreformistischen Wochenzeitung Junge Freiheit, Dieter Stein, der Folgendes schrieb: Wir sehen, dass das Volk, für einige völlig überraschend, das Recht hat, sich auch gegen ungebremste Globalisierung, die Auflösung der Staaten in multiethnische und supranationale Großstrukturen zu entscheiden. Und hier ist jetzt schon ein Begriff gefallen, mit dem man sich bei dieser Debatte, gerade wenn es um Demokratie geht, besonders auseinanderzusetzen hat, nämlich: Was ist eigentlich, wenn wir es politisch betrachten, was ist eigentlich das Volk? Nun, wie immer, jedenfalls in Gesellschaften unseres Typs, in sogenannten westlichen Gesellschaften, ist das Saatbeet dessen die Kultur der Antike, die römische und die griechische Kultur. Und da finden wir bei Platon und Aristoteles mindestens drei Begriffe. Da gibt es erstens den Ethnos, das ist also die Herkunftsgemeinschaft, die durch Sprache und Familie bestimmt wird. Dann gab es zweitens in den griechischen Poleis, den Demos, also die Gruppe derjenigen Bürger, ja, man muss sagen Bürger, Frauen waren nicht dabei, die die Geschicke des Gemeinwesens gesetzgeberisch bestimmt haben. Und dann gab es drittens bei Platon und Aristoteles etwas abwertend gebraucht, den Begriff des Ochlos, also die Menge, die unteren, auf Deutsch würden wir sagen, der Pöbel, in der römischen politischen Theorie unterscheidet man zwischen Populus, das war wieder mehr so die staatliche Herkunftsgemeinschaft, und Plebs, das waren die unteren Schichten. Das sind also drei Begriffe von Volk. Und insofern könnten wir jetzt relativ schnell sagen, worin das Demokratieverständnis der neuen Rechten besteht, nämlich darin, dass letztlich nur die Angehörigen des Ethnos auch den Demos bilden sollen. Das ist gewissermaßen, das war lange Zeit in Europa so, ist dann aus verschiedenen Entwicklungen, wie wir reden müssen, aufgebrochen worden und wird heute von der sogenannten neuen Rechten reklamiert. Nun, das aber ist auch heute noch oder gerade wieder das Projekt der sogenannten identitären Bewegung. Das, wie ich es nennen möchte, Projekt einer autoritären Staatlichkeit im Widerstand gegen erstens Multikulturalismus, zweitens Islam und drittens Immigration. Ein Projekt, das aktuell auch durch eine sogenannte neue Rechte, eine Alternative Right aus den USA, Unterstützung erfährt. Man darf allerdings vermerken, dass der Chefideologe dieser Richtung, Steve Bannon, inzwischen von Trump ins zweite Glied zurückversetzt worden ist. Das ist eine interessante politische Entwicklung. Deren Ansicht, also die Ansichten der neuen Rechte, deren radikales Weltbild wird gesellschaftlich, so scheint es, wenn wir kurz die sozialen, soziologischen Ursachen ansprechen wollen, durch die zunehmenden Abstiegsängste einer sich vernachlässigt und nicht respektiert fühlenden weißen, man muss wohl sagen, unteren Mittelschicht gekennzeichnet. Dafür wurde geradezu zum Fokus der Diskussion ein Buch, das ich auch nur empfehlen kann, des französischen Philosophen und Soziologen Didier Eribon, Rückkehr nach Reims, ein großartiges Buch, das die Geschichte eines Mannes berichtet, der aus der Arbeiterschicht kommt, das Glück hat, aufs Gymnasium gehen zu können, sich in seinem Milieu nicht wohlfühlen konnte, weil er homosexuell gewesen ist, 20, 30 Jahre in Paris lebt, nach dem Tode seines Vaters zurückkehrt und dann zu seinem Erschrecken registrieren muss, dass seine ganze Familie, eine Familie, die vorher immer die kommunistische Partei gewählt hatte, jetzt geschlossen Front National wählt. Und es scheint, als ob man im sogenannten Rust Belt in den USA ähnliche Bewegungen von den Demokraten zu Donald Trump hatte. Nun, so hat jedenfalls der rechtsradikale Chefberater des US-amerikanischen Präsidenten Trump, der, wie ich sagte, rechtsintellektuelle Polemiker Steve Bannon, er ist selbst Sohn einer katholischen verarmten Arbeiterfamilie, konnte aber dann in Harvard studieren, zu Protokoll gegeben, dass die Obama-Administration amerikanische Arbeitsplätze vernichtet habe, um so neu entstehende Mittelschichten in Asien aufzubauen. Eine Diagnose, der man übrigens, wenn man ihre verschwörungstheoretische Lesart einklammert, für plausibel halten kann. Tatsächlich ist es so, das hat ein jeder rechten Ideologie unverdächtiger Ökonom und Ungleichheitsforscher Branko Milanovic nachweisen können, dass relativ zunehmende Verarmung und Ungleichheit in den westlichen Industriestaaten das allmähliche Entstehen einer relativ, natürlich nur auf ihre Länder bezogenen wohlhabend Arbeiter und Mittelschicht entspricht. Was global betrachtet nichts anderes heißt, dass sich der relative Wohlstand auch der unteren Mittelschichten des Westens zum Teil durch Produktionsverlagerung in asiatische Länder zugunsten der dortigen Arbeiter verschiebt. Tatsächlich. Und das macht die Ideologie der Identitären diesseits und jenseits des Atlantiks so gefährlich und Anschlussfähigkeit. Verbinden Sie Ihr Plädoyer für ethnisch geschlossene Staaten mit einer Kritik an einer kapitalistischen Globalisierung sowie einer, wie Sie schreiben, entfremdend wirkenden, oberflächlichen Kulturindustrie, denen Sie national geschlossene Sozialstaaten entgegensetzen wollen. Nun, im Unterschied zu den eher nüchtern gehaltenen Worten Sarrazins geht es den intellektuellen Vordenkerinnen dieser neuen Rechten dabei jedoch um etwas anderes, nämlich auch und vor allem um eine Emotionalisierung der politischen Auseinandersetzung, um das, was der diesem Denken nahestehende Denker, Philosoph, Feuilletonist Peter Sloterdijk mit einem griechischen Wort als Thymotisierung der Politik bezeichnet. Griechisch Thymos, die Wut, der Zorn. So hat etwa der österreichische Aktivist der identitären Bewegung, ein Philosophiestudent namens Martin Sellner, in einem rechtsextremen Verlag erscheinenden Bändchen, dem Antaios Verlag, dazu sage ich gleich noch was, das dort unter dem Titel Gelassen in den Widerstand erschienen ist, Folgendes bekannt, Zitat: Unser Ziel ist die geistige Verschärfung. Wir wollen die Herzen in Brand setzen, etwas in Bewegung bringen, die entscheidenden Fragen erneut tiefer und mit politischen Folgen stellen. Die geistige Unruhe, der schlafende Furor Teutonicus, das ewig unzivilisierbare urdeutsche Fieber, das uns aus germanischen Urwäldern wie aus gotischen Kathedralen entgegenstrahlt, versammelt sich in uns. Unsere Gegner wissen es und sie haben Angst. Sie wissen von der Möglichkeit der spontanen Eruption und Regeneration. Und sie wissen, dass wir nicht mehr in ihre Fallen laufen, dass wir ihren Schablonen und Gängelbändern entwachsen sind. Und ich glaube, so beschließt also Martin Sellner sein politisches Glaubensbekenntnis, ich glaube, wir leben in einer Zeit der Entscheidung. Ich glaube, dass unsere Arbeit als Kreis, und jetzt kommt eine Anspielung auf einen Philosophen, auf den ich noch zu sprechen komme, auf Martin Heidegger, ich glaube, dass unsere Arbeit als Kreis im Denken und Hören auf das Sein organisch in den politischen Kampf einer Massenbewegung in die politische Arbeit einer Partei eingebunden ist. Die Identitären in Deutschland, versammelt vor allem um den Verleger Götz Kubitschek vom Antaios Verlag in Schnellroda, der so als der Vordenker gilt, die haben, und das haben sie von einem italienischen Kommunisten, von Antonio Gramsci, entlehnt, das Programm, wenn es ihnen gelingt, nur 1% der politisch sich artikulierenden Bevölkerung für ihre Ziele zu gewinnen, dann haben sie das Spiel gewonnen. Also das ist die These. Zu dem Verlag können wir nachher noch was sagen. Wenn wir nochmal auf dieses Bändchen zurückkommen, gelassen in den Widerspruch, dann zeigt sich, dass dort in kenntnisreichen Gesprächen über Martin Heidegger, dessen Antisemitismus aufs Schärfste kritisiert wird, loten diese rechtsintellektuellen Autoren die Handlungs- und Zukunftsmöglichkeiten einer entsprechenden Bewegung aus. Ihre Ziele sind klar: Neben einer ethnischen Schließung des Nationalstaats sollen vor allem Immigration verhindert, der Islam ausgeschlossen und eine liberale und mithin multikulturelle Gesellschaft bekämpft werden. Wozu? Und das ist jetzt auch interessant, in erster Linie eine Ablehnung der Menschenrechte gehört. Zitat: Der Sammelbegriff Mensch ist, so der andere Autor Walter Spatz, der Sammelbegriff Mensch ist in seiner identitären Bedeutsamkeit nur für die jeweiligen Völker angebracht. Einen weltweiten An- und Zuspruch gibt es nicht. Dieser, der Anspruch auf Menschenrechte überall, ist letztlich, jetzt kommt wieder so ein Heideggerischer Ausdruck, Ausdruck der Machenschaft einer abstrahierten Identität, die uns vom Eigenen trennt. Und demnach, also ist ganz logisch, dass etwa das deutsche Grundgesetz dieser Gruppierung zuwiderlaufen muss. Also Artikel 1, die Würde des Menschen steht da, ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen. Ein anderes Beispiel für eine Verfassung, die dieser Bewegung entsprechen würde, ist die neuere ungarische Verfassung. Ich habe mir mal das Missvergnügen bereitet, das kann man im Internet nachlesen, die deutsche Übersetzung der Präambel der ungarischen Verfassung nachzulesen. Also da steht wirklich an erster Stelle die Stephanskrone und dann kommt unter Punkt 8 oder 9 die Würde der Person. Aber vorher kommen die nationalen Werte. Mit dem Philosophen Heidegger, auf den sich diese Vordenker immer wieder berufen, weiß sich die identitäre Bewegung einig in ihrem Widerstand gegen die sogenannte angloamerikanisch dominierte Lebensart, aber auch gegen Globalisierung, gegen, und da haben sie einen Begriff von Theodor W. Adorno, einem linken Philosophen, übernommen, gegen Kulturindustrie und Mediokratie, die Lügenpresse, gegen Prozesse also, die dazu führen, noch einmal ein Zitat, die Vielfalt der Völker zu negieren und ihre Selbstbehauptung und Selbstbesinnung zu verhindern. Diese Rechtsintellektuellen, ich deute das an, offenbaren eine tiefliegende Strategie. Geht es ihnen doch um das Erreichen einer im Sinne des italienischen Kommunisten Antonio Gramsci geduldig anzustrebenden Politik des gelassenen Widerstandes zum Erreichen kultureller Hegemonie, eine Strategie freilich, die immer wieder das Bündnis mit gewalttätigen Aktivistinnen nicht scheut. Bei alledem, und das ist jetzt gewissermaßen der Modernisierungsschub in dieser Ideologie, bei alledem weisen die Identitären jeden Rassismus weit von sich. Gehe es doch nicht darum, das eigene Volk für wertvoller als andere zu erachten, sondern lediglich darum, es in seiner Eigenheit neben anderen Völkern zu bewahren. Und so gehandelt, so gesehen handelt es sich bei der Ideologie der Identitären im Unterschied etwa zum klassischen Faschismus und Nationalsozialismus nicht um einen expansiven, sondern um einen defensiven Ethnonationalismus. Und darin sehen diese Autoren auch selbst ihre Differenz zum historischen Nationalsozialismus. Indem nun etwa der genannte Martin Sellner an Heidegger, dessen mangelnde Kritik am nationalistischen Auserwähltheitswahn, dass die Deutschen gewissermaßen der Welt eine neue Botschaft zu ermitteln haben, in dem Sellner zudem Heideggers Schwärmen für Hitler und den Führergedanken kritisiert, bezieht er im, so nennen wir das dann, ethnopluralistischen Sinne Stellung gegen jeden chauvinistischen Nationalismus und Rassismus. Das freilich ändert nichts am politischen Ziel des Widerstandes gegen Immigration, Islam und multikulturelle Gesellschaft. Nun, diese Ideologen nehmen dennoch, ich deute das an, die Gewalttätigkeit eines Teils ihrer Anhängerinnen in Kauf, ohne sie zu verurteilen, aber auch ohne sie zu propagieren. Und Zu fragen wäre jetzt, warum sich diese Autoren auf den immerhin weltbekannten Philosophen, an dessen Bedeutung für die Philosophie des 20. Jahrhunderts weder sein Eintreten für Hitler noch sein Rektorat noch seine seit kurzem unübersehbare antisemitische Haltung etwas ändern dürften. Also warum beziehen sie sich auf Martin Heidegger? Das liegt, wie ich meine, vor allem, und das ist nun wirklich ein berühmtes Buch, an dem 1927 erschienenen als Markstein der Existenzphilosophie geltenden Buch Sein und Zeit, wo wir im Paragraphen 74 Folgendes lesen. Und ich diskutiere da viel mit Freunden drüber, sag mal, wie konnte es sein, dass auch linke Leute wie Arendt und Marcuse und andere das alles überlesen haben. Die sagen mir immer, das war damals Zeitgeist. Aber hören Sie selbst. Paragraph 74. Wenn aber das schicksalhafte Dasein als in der Welt sein, wesenhaft im Mitsein mit anderen existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Geschick. Damit bezeichnen wir, sagt Heidegger, das Geschehen der Gemeinschaft des Volkes. Das Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen zusammen, so wenig als das Miteinandersein als ein Zusammenkommen mehrerer Subjekte begriffen werden kann. Im Miteinandersein in derselben Welt und in der Entschlossenheit für bestimmte Möglichkeiten sind die Schicksale immer schon von vorne hinein geleitet. In der Mitteilung und im Kampf wird die Macht des Geschickes erst frei. Das schicksalhafte Geschick des Daseins in und mit seiner Generation macht das volle eigentliche Geschehen des Daseins aus. Diese letzten Sätze sind schon seit längerem bei verschiedenen Philosophen, etwa dem Franzosen Emmanuel Fay, sowie später bei einem nun in Istanbul lehrenden deutschen Philosophen Johannes Fritzsche, als die tragenden Motive einer letztlich völkischen Philosophie erkannt worden. Es war nun, und das ist interessant, erklärt wieder ein bisschen was über die politischen Optionen der neuen Rechten, es war ein russischer Philosoph und früherer geistiger Wegbegleiter von Wladimir Putin, ein Mann namens Alexander Dugin, über den dieses völkische, von Heidegger inspirierte Denken seinen Eingang in die Ideologie der neuen Rechten, der identitären Bewegung gefunden hat, auf dem Umweg unter anderem über Jürgen Elsässer. Weiß nicht, ob das irgendjemandem von Ihnen ein Begriff ist. Das war mal jemand, der ein radikaler Antifaschist und Antideutscher gewesen ist, in der Zeitschrift konkret mitschrieb. Ich habe ihn selbst noch mal gehört, wo er gesagt hat, mir wäre es auch am liebsten, wenn Frankreich direkt an Polen grenzen würde. Der dann, und das ist unverständlich, eine politische Wende um 180 Grad gemacht hat. Jetzt wahrscheinlich, bewiesen ist es nicht, mit Subventionen aus Russland eine eigene Zeitschrift rausgibt, die Zeitschrift Kompakt. Das ist mir heute wieder in der Bahnhofsbuchhandlung angeguckt, also da verschlägt einem schon die Spucke. Und dieser Elsässer hat in seiner Zeitschrift Kompakt ein Interview mit dem genannten Alexander Dugin. Er ist inzwischen jetzt kein Chefberater mehr von Putin, protokolliert. Und hat Dugin gefragt, warum er eine politische Option vertritt, die als eurasische Idee gilt. Antwort: Weil es sich dabei um ein Konzept handelt, das den Herausforderungen Russlands und der russischen Gesellschaft begegnet. Was sind die Alternativen? Es gibt, so Dugin, den westlich-liberalen Kosmopolitismus. Doch die russische Gesellschaft wird diese Idee niemals akzeptieren. Dann gibt es den Nationalismus, der sich für das multiethnische Russland, das ist schon ein bisschen anders, ebenfalls nicht eignet. Auch der Sozialismus eignet sich nicht als tragendes Ideal für Russland. Im Prinzip hat er auch in der Vergangenheit dort nie wirklich funktioniert. Die eurasische Idee, immer noch Dugin, ist daher ein realistisches und idealistisches Konzept, Es ist nicht nur irgendeine romantische Idee, es ist ein technisches, geopolitisches und strategisches Konzept, das von all jenen Russen unterstützt wird, die verantwortungsbewusst denken. Also, dieser Dugin gilt als Vertreter geopolitischen Denkens und, ich sagte es und habe es gezeigt, als Theoretiker eines eurasischen im Gegensatz zum atlantischen Kulturraum, weswegen er eine vierte politische Theorie propagiert. Eine Theorie, die nach Liberalismus, nach Faschismus und Kommunismus am ehesten geeignet sei, das Überleben der Menschheit im Zeitalter der Globalisierung zu sichern. Dugins theoretische Gewährsleute sind der bereits genannte Martin Heidegger sowie der Begründer der französischen Nouvelle Droite, Alain de Benoist, sowie, das können wir in der Diskussion klären, der sehr viel weniger bekannte 1974 verstorbene italienische Philosoph Julius Evola, den haben die italienischen intellektuellen Neofaschisten als den rechten Marcuse bezeichnet. Können wir diskutieren. In dem von Alexander Dugin verfassten Manifesto of the Global Revolutionary Alliance stellt er fest, dass die Phase des Kapitalismus an ihre natürlichen Grenzen gestoßen sei, dass die Ressourcen erschöpft seien, dass der westlich-liberale kosmopolitische Lebensstil sowie die Kälte des Internet zum Zerbrechen aller gesellschaftlichen Bindungen geführt hätte und dass damit nun auch das herkömmliche Bild von Individualität und Individuen zerstört worden sei. Zitat Dugin: Niemals zuvor wurde der Individualismus so glorifiziert, während gleichzeitig niemals zuvor die Menschen auf der ganzen Welt einander so ähnlich waren in ihrem Benehmen, Gewohnheiten, Erscheinungen, Techniken und Geschmäckern. In dem Versprechen, jetzt kann man sich viel auf der Zunge zergehen lassen, in dem Versprechen der individuellen Menschenrechte hat die Menschheit sich selbst verloren. Bald wird sie durch das Posthumane ersetzt werden, einen geklonten Androiden. Also, nach alledem führen Globalisierung und so-called Global Governance zum Ende von Völkern und Nationen, zum Ende eines gehaltvollen Wissens zugunsten einer von den Medien verbreiteten sogenannten Realität, sowie zum Ende eines Fortschritts, der wirklich seinen Namen verdient. Bei Weiterentwicklung der Zustände im gegebenen Maß, so jedenfalls Dugin, sei nichts anderes als eine apokalyptische Katastrophe zu erwarten. All diese Phänomene zeigen seiner Überzeugung nach das Ende eines langen historischen Zyklus an. Das hat er nun von diesem Evola, der durch Aufstieg und Niedergang der westlichen Welt seit der Antike, spätestens aber seit der Renaissance gekennzeichnet ist. Am Ende, so immer noch Dugin, steht dann der Selbstmord der Gattung und eine Rettung sei nur möglich durch eine radikale Umkehr, eine grundlegende Neubesinnung auf andere Kategorien des Denkens möglich, eine Besinnung, die schließlich zur Bildung politischer Formationen führe, die den Niedergang des Westens und der USA so beschleunigen können, dass sie ihn überlebten. Wer soll ihn überleben? Raumgebundene Völker ohne jeden wechselseitigen Überlegenheitsanspruch. Und ist dieser Gedanke einer radikalen Umkehr, einer Kehre, wieder ein heideggischer Begriff, weswegen Dugin neben dem geopolitischen Denker der Eurasier im frühen 20. Jahrhundert besonders auf Heidegger verweist. 2011 etwa publizierte er auf Russisch das Buch Heidegger, die Möglichkeit der russischen Philosophie, wie der Titel ins Deutsche übersetzt lautet. Alexander Dugin und noch und immer wieder Heidegger. Das sind die Theoretiker, auf die sich die intellektuellen Vertreter der identitären Bewegung immer wieder beziehen. Aber sie haben noch, wenn sie wollen, einen anderen Trumpf im Ärmel, nämlich die Entgegensetzung von Gesellschaft und Gemeinschaft. Eine Begriffsdichotomie, die von dem Soziologen Ferdinand Tönnies bereits Ende des 19. Jahrhunderts geprägt wurde. Das Theorieangebot der Identitären ist nicht zuletzt deshalb erfolgreich, weil es intellektuell interessierten, jüngeren, politisch rechtsstehenden Akademikerinnen die Möglichkeit eröffnet, eine im engeren Sinne national-sozialistische Orientierung jenseits des historisch diskreditierten Hitlerismus zu artikulieren, indem die Identitären auf durch homogene Kulturen gekennzeichnete Völker und nicht mehr auf biologische Rassen setzen, indem sie darüber hinaus die Gleichwertigkeit aller Kulturen betonen, gewinnen sie argumentativen Raum, um gegen Immigration und eine kultur- und raumfremde Religion wie den Islam zu agitieren. Indem sie darüber hinaus in klassischer Weise den Begriff der Gemeinschaft über den der Gesellschaft setzen und politische Größen wie Staaten, soziologisch unhaltbar, als Gemeinschaften formieren wollen, können sie das Programm von politischen Gemeinschaften in ihrem angestammten geografischen landschaftlichen Raum postulieren und gewinnen damit Anschluss an das oben dargestellte eurasische Denken. Und schließlich, nämlich, ich hatte es schon angedeutet, die Identitären eine von Peter Sloterdijk philosophisch ausgedrückte Forderung auf, nämlich auch intensive Emotionen im politischen Diskurs gegen vermeintlich abgeklärte Nüchternheit und damit auch Langeweile zu rehabilitieren. Wie bereits erwähnt, fordert Sloterdijk unter Rückgriff auf das altgriechische Wort Thymos eine thymotische Politik. Ob und in welchem Ausmaß diese Theorie in den politischen Raum gestalten und beim Volk, beim demokratischen Souverän Anklang finden, hat sich jetzt nach den Präsidentschaftswahlen in Frankreich schon einmal gezeigt und wir werden also bei den Bundestagswahlen sehen, wie weit derlei auch in Deutschland Anklang findet. Als gesichert kann jedenfalls meiner Meinung nach gelten, dass diese Strömungen nicht wieder von heute auf morgen verschwinden werden, sondern sie eine beinahe notwendige Begleiterscheinung von Globalisierung und Digitalisierung und damit dem unwiderruflichen Niedergang der herkömmlichen Industriearbeiterklasse in westlichen Industriestaaten sind. Ein paar letzte Bemerkungen. Gibt es gesellschaftliche Gegenentwürfe und wie könnten sie aussehen? Die schwierigste Frage. Was also tun? Wie ist diesem Denken, das, wie jüngere, neu gegründete, ich sagte es, AfD-Hochschulgruppen zeigen, intellektuell interessierte Personen durchaus anzieht, zu begegnen? In erster Linie müsste es darum gehen, die politisch-wirtschaftliche Lage wirklich nüchtern zu analysieren. Und dann, wenn denn ein Rückfall in Nationalismus verhindert werden soll, die europäische Idee auf ihren Begriff zu bringen, das heißt, ein gesamteuropäisches Wirtschaftskonzept, das Arbeitsplätze schafft und soziale Sicherheit garantiert, also einen europäischen Keynesianismus zu erörtern und zu befördern und zugleich die EU zu einer wirklich demokratischen politischen Gemeinschaft umzugestalten. Neben den politischen Parteien aber sind dazu, so scheint es mir jedenfalls hier zu sein, in erster Linie die Gewerkschaften gefordert, die sich offen der Frage stellen müssen, wie es sein kann, dass auch im Westen Deutschlands relevante Teile der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und Arbeiterinnen ihre Stimme der AfD gegeben haben oder bisweilen mit dem Gedanken spielen, dies zu tun. In Bildung, in Fort- und Weiterbildung, auf Seminaren und auch in der alltäglichen Arbeit müssen also Lehrer, Funktionäre und andere darauf hinwirken, gegen fremden und flüchtlingsfeindliche Tendenzen den Gedanken der Solidarität aller Menschen zu stärken. Im Bereich der Hochschulen und der außerschulischen Bildungsarbeit ist jedoch mit Blick auf die Geschichte Europas und Deutschlands im 20. Jahrhundert immer wieder auf die verheerenden Folgen nationalistischer Politik hinzuweisen. Im universitären Bereich schließlich wird es darauf ankommen, grundlagentheoretisch auf die Frage einzugehen, wie eine angemessene Antwort auf die Wirkung der Globalisierung und damit einhergehende Orientierungsverluste jenseits eines Rückzugs auf die Volksgemeinschaft, jenseits der Idee einer ohnehin unmöglichen Sozialintegration einer ganzen Bevölkerung unter dem Etikett ethnischer Homogenität aussehen kann. Diese argumentativen Offensiven obliegen einer liberalen Linken, die sich einer versöhnten Verschiedenheit unterschiedlicher Kulturen und Religionen in einer demokratisch verfassten Gesellschaft und einer sozialstaatlich gezügelten kapitalistischen Wirtschaft im Zeitalter der Globalisierung und Digitalisierung verpflichtet weiß. Dieses Programm kann ja nicht weiter entfaltet werden, aber dass das zentrale Bestandteil politischer Bildungsarbeit sein dürfte klar sein. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Brumnik, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Wie ich es vereinfacht ausdrücke, ist der argumentative Trick zu sagen, keine Angst, wir sind tolerant, am liebsten uns selbst gegenüber. Ja. Ist das der Dreh? Also es gibt so einen schönen Satz in einem Asterix-Heft, der, ich glaube, Methusalix heißt er, der Dorfälteste, sagt, ich habe überhaupt nichts gegen Fremde. Manche meiner besten Freunde sind Fremde, aber diese Fremden kommen nicht von hier.
Das ist gut.
Ja. Ein wenig erinnert mich das so, wie Sie schildern, an genau diese Position. Ja. Nun gut, ich nehme an, Sie wollen einsteigen ins Gespräch. Wir haben hier eine Anmerkung. Ich werde Ihre Frage dann kurz wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Also Sie heben auf die Einbettung ab dieser Bewegung in Diskurse, die früher vollkommen konträr dazu standen. Ja? Und Sie verweisen darauf, dass Diskussionen mittlerweile ausgeblendet werden, zum Beispiel auch an den Hochschulen, die die Ursachen dieses Denkens womöglich aufdecken könnten.
Also was jetzt die Lage an den vielen Hochschulen Deutschlands angeht, also möchte ich mir jetzt zu keiner pauschalen Äußerung hinreißen lassen. Die greifen zurück auf Theoreme der sogenannten konservativen Revolution. Also wie wir sagen würden, Recht der Denker, die aber keine Nazis. Ich meine, das ist die ganze Pointe. Immer, dass sie keine Rassisten und natürlich auch keine Antisemiten sind. Das ist die Pointe, dass die Idee der Überlegenheit von einem Volk über das andere grundsätzlich bestreiten. Aber jenseits dessen, das haben Sie ganz richtig gesagt, einen Teil vor allem der linken Kulturkritik und auch Sozialkritik übernehmen. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, national minus sozialistisch, also nicht Nazi, das übernehmen sie dann natürlich schon. Und worüber man wirklich diskutieren muss, das wird in den Sozialwissenschaften heftig diskutiert zum Teil, ob es letzten Endes nicht doch rassistisch ist, nämlich darüber, dass Menschen jetzt zwar nicht mehr über ihre biologische Herkunft festgelegt werden, sondern auf ihre Kultur und dass die Kultur das Fremde ist. Und wenn man es jetzt ganz aktuell haben würde, also vielleicht sind Personen hier Leute, die sich der CDU nahe fühlen, aber da kann man sich dann schon streiten, was der Innenminister letztens publiziert hat, wir sind nicht Burka. Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Die SPD hat dann gesagt, also die Leitkultur, die wir haben, das ist das Grundgesetz, das reicht auch, Punkt aus, Schluss. In Österreich hat angesichts derselben Debatte der grüne österreichische Präsident gesagt, also wenn die Rechten, dort gibt es noch starke rechtsstehende Studentenverbindungen, immer wieder gegen das Kopftuch sind, sehen wir uns letztlich gezwungen, alle unsere Studierenden aufzufordern, auch Kopftücher zu tragen, aus Liberalitätsgründen. Also wie gesagt, da gibt es jetzt schon Probleme und ich glaube tatsächlich, dass der Streit um die sogenannte Leitkultur auch davon berührt ist. Es ist nicht dasselbe, das will ich ausdrücklich sagen. Aber die Frage ist, wie sehr ist eigentlich, was heißt genau Kultur? Also da hat man dann etwa so eine Aussage von Alexander Gauland, und das kann ich dann sogar noch nachvollziehen, wenn also ältere Leute sagen, in dem Stadtteil Essen, also Duisburg oder Essen-Marxloh, wo sie seit 40, 50 Jahren wohnen, tragen plötzlich alle Frauen Kopftücher. Das ist befremdlich und neu. Kann man psychologisch nachvollziehen. In einer multikulturellen Gesellschaft würde man sagen, na, damit muss man halt leben. Also Leute sehen halt unterschiedlich aus. Und klar, und dann geht es dann also auf anderen Ebenen ein bisschen schärfer zur Sache. Also die Diskussion, die im Moment geführt wird, ist, ob der Kulturbegriff nicht rassifiziert worden ist, um es mal so zu sagen. Aber Rassismus definitiv nicht mehr als biologische Herkunft also bezeichnet wird. Der Letzte, der das nun behauptet hat, war doch tatsächlich, und der ist nicht aus der SPD ausgeschlossen worden, Thilo Sarrazin, der in seinem Buch behauptet hat, dass unter den Türken es so viel Inzucht gäbe, wodurch dann das Intelligenzpotenzial unter der deutschen Schülerinnenschaft vermindert werde. Hat er wirklich geschrieben, ja. Deutschland schafft sich ab.
Wir hätten hier eine Frage. Okay, also ich versuche mal aufzugreifen. Vielleicht den letzten Punkt. Sie haben versucht, am Anfang einen Widerspruch bei Heidegger aufzuzeigen. Vielleicht gestatten Sie mir eine Anmerkung. Das ist der Vorteil von geschlossenen Systemen. Man ist drin oder nicht. Sind Sie draußen, dann können Sie Widersprüche entdecken, drin aber nicht. Das ist einfach in der sprachlichen Struktur schon so angelegt. Aber das vielleicht am Rande. Ja, Sie heben ab auf Ihre Disziplin, Sozial- und Kulturanthropologie war es. Sie sagen, hier schimpft sie sich noch Ethnologie. Daran würde man schon sehen, dass da Antworten fehlen auf die Veränderungen, die wir womöglich beobachten können.
Sehen Sie das? Also diesen Punkt mit dem Begriff finde ich jetzt relativ harmlos. Man kann es auch Kulturanthropologie nennen. Also ich halte es da mit Wittgenstein. Also die Bedeutung eines Wortes ist die Regel seines Gebrauchs. Also insofern finde ich das nicht so dramatisch. Heidegger ist dramatischer. Warum beziehen die sich da drauf? Weil darin das zum Ausdruck kommt, was mit ein bisschen schöneren Worten dann von den Denkern, es waren fast nur Männer, der konservativen Revolution als heroischer Realismus bezeichnet worden ist. Wir müssen uns einfach einbekennen, dass wir in einem bestimmten Schicksal stehen. Und da haben wir dann mitzuwirken. Das war dann etwa das Dilemma von nicht ganz hitlertreuen Generälen und Soldaten während des Zweiten Weltkrieges. Da gab es dann die wenigen vom 20. Juli, die gesagt haben, da machen wir eben also dieses Attentat und versuchen das Allerschlimmste zu verwenden. Andere haben dann aber wieder gesagt, Wir müssen uns da reinschicken in dieses Schicksal. Und das sagt Heidegger, das Geschick ist von vornherein geleitet. Es steht nicht zu unserer Disposition. Genauso, und da kommt dann eine Parallelisierung, wie wir als Menschen damit leben müssen, dass wir sterben werden, haben wir als Angehörige eines Volkes die Einsicht zu akzeptieren, dass wir so, wie wir sind, nur in und mit diesem Volk ein erfülltes Leben führen können. Und das geht bis hin zu diesem Dugin.
Ich versuche mal, Ihren Diskussionsbeitrag zusammenzufassen und aufzugreifen. Ich würde den Punkt herausstellen, den Sie in Anknüpfung an Golomann herausgepickt haben, der sagte, dass alle Nationalismen im Chaos geendet haben, und Sie fragen, warum lernen wir daraus nicht? Ja? Und Sie haben das mit verschiedenen Beispielen belegt, aber ich fasse das jetzt mal so zusammen und Herr Brumlik kann dann darauf reagieren.
Also ich kann Ihnen im Grundsatz überhaupt nicht widersprechen, aber man muss das natürlich schon ein bisschen differenzierter und historischer betrachten. Die entscheidende Frage ist ja gesellschaftsgeschichtlich, warum die Nationalismen überhaupt entstanden sind. warum also die moderne Staatsbildung jedenfalls in Europa nationalstaatlich verlaufen ist und dann ins Nationalistische umgekippt ist. Und da gibt es ja dann immer viele, viele Zwischenstufen. Also in Deutschland ist es einigermaßen geklärt. Also es war zum Teil der Widerstand gegen die napoleonische Expansion, die ambivalent gewesen ist, weil sie einerseits also den Code Civil gebracht hat, Bürgerrecht und anderes, aber auf der anderen Seite dazu geführt hat, dass die deutschen Länder, Deutschland gab es noch nicht, auch steuerlich ausgepresst worden sind. Also man, da kommt dann vieles zusammen. Ich würde auch in einem Punkt so nicht zustimmen, dass also alle Nationalismen genauso im Chaos geendet sind, also wie der Deutsche. Also ich würde mal sagen, hat der deutsche Nationalismus schon eine stark ursächliche Rolle dabei gespielt. Das wäre beim Polnischen oder beim Portugiesischen so wahrscheinlich nicht gewesen.
Europäisch.
Bitte?
Ich habe ja betont, und Solomon schreibt das ja auch, europäisch Nationalismus.
Naja, ich habe ja gesagt, Portugal gehört ja auch zu Europa, oder?
Ja, also Sie weisen auf Internationalisierungstendenzen hin, zum Beispiel so etwas wie die EU hebt die nicht die Nationalismen in Europa auf in einen größeren Kontext, der dann womöglich auch wieder als ein nationalistischer gesehen werden kann, nämlich der EU selbst. Ja.
Na gut, ich meine, das sind schwierige Fragen. Also in der politischen Debatte wird ja dann gerne unterschieden zwischen Nationalismus und Patriotismus. Also dass die Patrioten im Unterschied zu den Nationalisten alle anderen Völker und Nationen ebenfalls achten und, das muss man dann im Einzelnen diskutieren, eine gewisse Offenheit gegenüber internationaler Solidarität haben. So. Aber ich finde, das diskutieren wir im Moment mit Blick auf die EU noch überhaupt nicht. Weil das ist ein Rechtssystem mit gewaltigen Ein- und Durchgriffsmöglichkeiten, das aber jedenfalls unseren Vorstellungen von Demokratie jedenfalls nicht entspricht. Jetzt könnte man sagen, aber wenn es dann mal soweit wäre, und dann wird sich entscheiden müssen, ob dieser europäische Staat, den ich mir jedenfalls auch wünsche, vor allem in der Abwehr von allem anderen besteht oder ob er sich gewissermaßen global, politisch, solidarisch hält. In der letzten Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit, das ist interessant, hat der ehemalige Direktor des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung in Köln, also Wolfgang Streeck, also wirklich ein ausgewiesener Linker, einen langen Beitrag geschrieben und gesagt, das ist die deutsche Macke. Die anderen, die werden ihre Nation, Konzepte und Vorlieben nicht aufgeben. Es wird sowieso nicht gehen. Ich glaube, das ist die Debatte, die man nächstens wird führen müssen.
Ein klein wenig gibt vielleicht Ihrer Frage Impuls, dass gestern ein Mann wie Macron als Wahlsieger hervorgeht, der immerhin sagt, wir müssen in Europa noch weiter gehen,
ja. Ja,
und müssen einen europäischen Finanzminister haben und wir müssen einen gemeinsamen europäischen Verteidigungshaushalt oder Verteidigungsfonds, nennt er das, glaube ich, aufbauen. Das sind vielleicht Anzeichen dafür, ja. Aber ja, wie weit das in Europa dahin kommen wird, mal schauen. Immerhin, die EU vor ihrem Beginn, glaube ich, hätte sich keiner so ausgemalt, wie sie inzwischen geworden ist. Ja, das hätte wahrscheinlich in allen Ländern diese Realität heute vor 60, 70 Jahren kein Mensch glauben wollen, dass wir in solche Internationalisierung hineinkommen.
Also wenn man sagt, was heute so diskutiert wird, also vielfältig, ist das von Jürgen Habermas und Dolf Sternberger geprägte Begriff des Verfassungspatriotismus. Wir stehen für diesen Staat ein, weil wir seine Verfassung bejahen. So, demgegenüber würden Nationalisten sagen, nein, Wir stehen für diesen Staat ein, weil es der Staat unseres Volkes ist. Und da haben Sie gewissermaßen die beiden Optionen. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Mischungsverhältnisse, dass sich übrigens auch im unterschiedlichen Staatsbürgerinnenrecht äußert, also mit lateinischen Begriffen, da gibt es das Jus Loci, Staatsbürgerin, Staatsbürger ist, wer auf dem Territorium dieses Staates geboren ist, Jus Sanguinis aber, Staatsbürgerin, Staatsbürger ist nur, wessen Eltern auch schon Bürger gewesen sind, eine sehr aktuelle Diskussion, die im Moment mit dem Beispiel der türkischen, der Doppelstaatsbürgerschaft geführt wird. Wo meine Meinung persönlich ist, in der ersten Generation ist es noch okay, aber in den folgenden Generationen wäre das Besitzen von zwei Staatsbürgerschaften oder mehr eine kaum legitimierbare Privilegierung, würde ich sagen. Aber gut, das ist eine Debatte für sich, die aber an diese Fragen heranrührt.
Ja, rühren Sie noch ein paar Fragen an Herrn Brumlik heran. Da hinten haben wir eine und dann, glaube ich, hier nochmal. Also, Sie fragen danach, ob es eine neue Strategie gibt, dass die Rechten sich nun als die wahren Verteidiger der Demokratie gerieren und dass sie, um das zu unterfüttern argumentativ, mal kurz Denker okkupieren, die man nicht im Verdacht hatte, je rechts zu sein.
Ja, das ist so. Da ist auch ein gehöriges Maß an Selbstmitleid dabei. Allerdings, ein Teil der sogenannten Antifaschisten gibt dem leider Futter, indem sie dann, so wie ich finde, idiotischen politischen Mitteln wie dem Zerschneiden von Reifen, von irgendwelchen rechtsstehenden Politikern greifen und so. Also, das finde ich schlicht und ergreifend töricht. Und wenn man jetzt in dieser Begrifflichkeit reden will, nützt nur dem Feind letzten Endes. Also das haben die gar nicht verdient, sich diesen argumentativen Vorteil zunutze machen zu können. Wobei, hat jetzt gestern, glaube ich, war es in einer Podiumsdiskussion, die Generalsekretärin der SPD gesagt, es ist deswegen mitleidig, weil auch anderen Parteien, also die Plakate kaputt gemacht worden sind und die Reifen zerschnitten sind. Es gibt diese Aussage des ehemaligen Rektors der Humboldt-Universität, Theologe Heinrich Fink, der dann gesagt hat, also Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen, darüber kann man streiten, aber sogar dann gilt, dass wir im demokratischen Verfassungsstaat das Recht nicht in die eigene Hand nehmen können.
Wir hätten hier eine Wortmeldung. Ja, also Sie fragen nochmal nach Gramsci, Aussage, man bräuchte 1%, dass man gewinnt in einer Bevölkerung, um sozusagen den Diskurs bestimmen zu können.
Also das ist jetzt nicht Gramsci, das ist eine Anwendung von Gramsci. Gramsci hat in den 1920er, 1930er Jahren die Theorie vertreten, also gegen Leute, die im Sinne der Bolschewiki auf den Umsturz und so weiter gesetzt haben, dass es in erster Linie darauf ankommt, die sogenannte kulturelle Hegemonie zu erringen. Das heißt, dass von Intellektuellen bis Medien bis Zeitungen das Gedankengut wesentlich rüberkommt. Und daraus hat jetzt also diese deutsche Neue Rechte, Kubitschek und andere gesagt, also wenn es uns gelingt, 1% also der meinungsbildenden Bevölkerung auf unsere Seite zu bringen, dann haben wir schon gewonnen.
Sie hatten eine Anmerkung. Sie weisen auf die nochmal auf Didier Eribons autobiografische Schrift hin. Er fragt seine Mutter, wie kann das denn sein, dass ihr als ehemalige Kommunistenwähler nun beim Front National gelandet seid. Sie weisen auf ähnliche Wechselbewegungen hin, die man in Deutschland beobachten kann, zum Beispiel in Mannheim, ganze Stadtteile, die früher eher den Sozialdemokraten anhingen, wählen auf einmal AfD.
Ja, Sie haben ganz recht, das ist im Übrigen auch die große Debatte, die im Moment vor allem in der US-amerikanischen Linken geführt wird, die sich jetzt bittere Vorwürfe macht, dass Sie glauben, in den letzten 15, 20 Jahren zu sehr auf die Herstellung sogenannter horizontaler Gleichheit gesetzt haben. Also Gleichheit von Männern und Frauen, Gleichheit von Heterosexuellen und Homosexuellen, Gleichheit von Leuten unterschiedlicher Kulturen und darüber die vertikale Ungleichheit, also die Ungerechtigkeit, was die materiellen Lebenslagen angeht, vernachlässigt zu haben. Also das ist eine Diskussion für sich. Ich kann mich dem nicht so ganz anschließen, weil diese horizontalen Benachteiligungen, die hat es natürlich auch in den unteren Schichten gegeben. Und da geht es dann etwa, wenn man wieder jetzt über die Arbeiterklasse redet, ob da immer noch so, also der herkömmliche patriarchalische Haushalt das Richtige ist. Aber Sie haben recht, das ist ein Problem, das diskutiert wird und das wohl auch seine Berechtigung hat. Es gibt wiederum Untersuchungen auch von dem Kölner Max-Planck-Institut Gesellschaftsforschung von einem Mann namens Armin Schäfer. Der konnte Folgendes nachweisen. Der hat nachverfolgt, seit wann und in welchen Ländern in Europa die Wahlenthaltungen zugenommen haben. Und er konnte zeigen, dass seit 20 Jahren immer mehr Angehörige dieser unteren Schichten der Wahl ferngeblieben sind. Und er hat, wie das Soziologen so machen, eine interessante Korrelation hergestellt. Das hat in dem Ausmaß zugenommen, in dem die gemessene gesellschaftliche Ungleichheit auch zugenommen hat. Also insofern hat auch, wenn wir jetzt über die deutsche Verhältnisse reden, jemand wie Schulz recht, wenn er immer wieder das Gerechtigkeitsdefizit anmahnt und beklagt. Das Problem ist, was immer auch heute jetzt die überregionalen Zeitungen attestieren, dass er nicht sagt, wie er das verändern will, dass er sich wie der Teufel das Weih, was er scheut, ein diskutierbares Programm vorzulegen.
Noch eine Frage? Ja, bitte. Sie fragen, wo findet denn jemand, der tatsächlich sich politisch rechts ansiedeln möchte, aber eben nicht extrem rechts, also wo findet der denn in Deutschland bei der aktuellen Parteienlandschaft noch eine politische Heimat?
Aber das ist ein großes Problem, weil man jetzt sagen muss, oder Sie müssen sagen, was heißt hier rechts und was heißt hier links, für meinen Geschmack oder mein Urteilsvermögen ist es rechts, wenn Leute für Steuersenkungen sind. Für meine Begriffe ist es rechts, also wenn der Arbeitsmarkt weniger reguliert wird. Ja, für andere ist es nun wiederum rechts, dass gleichgeschlechtliche, oder ist es links, wenn gleichgeschlechtliche Ehen ermöglicht werden. Also das geht alles kreuz und quer durcheinander, was Sie jetzt etwa an dieser neuen AfD-Vorsitzenden Frau Weidel sehen können, die in der gleichgeschlechtlichen Ehe mit Kindern lebt und trotzdem so neoliberal ist, wie man sich es überhaupt nur denken kann. Also, aber es hat ja schon jemand gesagt, also wenn man so den Talkshows glaubt, wäre die Lösung des Problems eine bundesweite CSU. Alexander Dobrindt, ja.
Nun gut.
Andreas Scheurer, ja.
Sie hatten sich nochmal zu Wort gesehen.
Ja, ich würde nochmal den Begriff Wertekonservatismus einbringen.
Ja.
Ich glaube, das hat der Kollege eigentlich auch gemeint. Ich kann mir vorstellen, dass konkret so etwas vorschwebt in ihren Parteien, aber es kann das nicht gut sein.
Erklärung habe ich nicht, aber ich habe Erfahrung. Also Leute sagen dann immer, man darf ja gar nichts mehr sagen. Also damit meinen die dann zum Beispiel, man darf gar nicht mehr sagen, dass die vielen Kopftücher in Düsseldorf, Marx-Loh, das meine gewohnte Lebenswelt verändert. Also die meinen, dass man das nicht sagen darf, ohne deswegen gescholten zu werden. Gestern habe ich in der Zeitung gelesen, sehr witzig, also wer sich ja entschieden gegen die Political Correctness ausgesprochen hat, war dann wiederum die benannte Alice Weidel, die dann von einem deutschen Kabarettisten als Nazi-Schlampe bezeichnet wurde, wogegen sie dann Strafanzeige erstattet hat. Und der Zweck dessen war, das ad absurdum zu führen. Aber das ist natürlich eine schwierige Sache. Wo fängt die massive Beleidigung an und wo haben Leute tatsächlich die Befürchtung, einfach wenn sie mal so ein Gefühl äußern, schon zurückgewiesen zu werden? Also den Eindruck gibt es, das ist auch meine Erfahrung.
Was ist überhaupt politische Korrektheit aus einem Widerspruch? Entweder eine Sache ist, oder sie ist nicht, oder politisch war nicht mehr das Wort, aber es wird generell.
Ja, es ist ja zu fest, den er betrifft, den ich meinte.
Aber was jeder Einzelne dort macht,
ich glaube, da kümmern.
Was man finden will oder damit angeben oder was ich noch damit machen will, ist egal, aber falsch ist auf jeden Fall. Also ich bin halt nur Wissenschaftler, ich kann es nicht helfen.
Vielleicht liegt es auch
nur an der ungeschickten Übersetzung. Die Bedeutung eines Wortes ist die Regel seines Gebrauchs. Das muss man nicht alles runterdefinieren.
Ja. Ja, auch das dürfen wir beides tun. Wir dürfen definieren oder unseren Wittgenstein halten. Wir haben, glaube ich, eine Menge Anregungen bekommen heute Abend. Ich danke Herrn Brumlik sehr. In der nächsten Woche, wenn Sie wollen, können Sie einen anderen Ansatz unserer Debatte verfolgen. Da wird Klaas Huizing sich mit dem Begriff der Elite beschäftigen. Vielleicht wird er ihn definieren, ich weiß es noch nicht. Aber er wird darüber reden, wie wir mit Eliten in Demokratien heute umgehen. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Das würde mich freuen. Herzlichen Dank, Herr Brumlik, Ihnen fürs Kommen. Bis demnächst.
Ich bedanke mich.